Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast mit Lars-Hendrik Beger und
Oliver Masucci.
Herr Masucci, was ist eigentlich Ihre größere Leidenschaft? Kochen oder Schauspielen?
Das ist schwer zu sagen. Ich würde ungern aufs Kochen verzichten wollen, um weiter schauspielen zu dürfen. Also das ist wirklich schwer zu sagen. Aber ich bin auch kein Freund von Entweder-Oder-Fragen.
Verstehe. Sie haben Ihre Biografie vorgelegt, Traumtänzer, ein Gastarbeitermärchen. Und mir kam es manchmal fast eher vor wie eine kulinarische Geschichte, weil Sie so viel über das Kochen schreiben. Und man erfährt auch gleich von der ersten Seite an, was Sie für ein Genussmensch sind. Warum sind Sie denn nicht Koch geworden?
Weil ich weiß, wie hart diese Arbeit ist. Ich war ja Koch. Es ist ja so, dass ich in dem Restaurant meines Vaters viel gekocht habe. Am Anfang hat er uns ja quasi in der Küche versteckt. Ich habe gespült, bis meine Unterarme grau waren, bis zum Ellenbogen. Ja? Und dann wurde endlich dann die erste Spülmaschine angeschafft. Und dann war ich hinterm Tresen und dann habe ich bedient. Also ich habe das, die Gastronomie ja aufgesogen, seitdem ich 6 Jahre alt war. Und habe das auch echt gerne gemacht. Nur mit 20 war dann Schluss. Dann wollte ich auf die Schauspielschule und wollte was anderes und wollte andere Arbeitszeiten haben. Und bin dann zum Theater gegangen und habe festgestellt, ich habe die identisch gleichen Arbeit.
Lassen Sie uns noch mal kurz zurückgehen, bevor wir über Ihren Werdegang sprechen und anfangen. Noch mal bei dem Titel. Der trägt ja den Untertitel Ein Gastarbeitermärchen. Und der Gastarbeiter ist in diesem Fall Ihr Vater Pino Masucci. Was ist das Märchenhafte an Ihrer Geschichte und der Ihres Vaters?
Naja, für meinen Vater war das Größte, ein eigenes Restaurant irgendwann zu haben. Und der kommt aus einem armen Bergdorf bei Napoli. Und da sind eigentlich alle 4 Jungs damals losgezogen in die Welt, um was zu erreichen. Und auch zu Wohlstand zu kommen. Und so kam er nach Deutschland. Und der wollte dann halt nicht bei Ford arbeiten, sondern hat in italienischen Restaurants als Gastarbeiter sich verdient, bis er sein eigenes Restaurant hat. Also das Märchen meines Vaters ist, dass er es geschafft hat, ein eigenes Restaurant zu bauen. Und mein Märchen ist, da rauszukommen und auf die Leinwand zu kommen. Das konnte mein Vater sich damals nicht so vorstellen und hat mich eher versucht, daran zu hindern. Und ich habe mich aber durchgesetzt.
Und Ihr Vater hat sich ja dadurch dann auch gleich zweifach in Ihrem Titel verewigt. Er hat Sie nämlich deswegen immer als Traumtänzer bezeichnet.
Er hat tatsächlich gesagt Träumertänzer.
Träumertänzer.
Träumertänzer. So heißt ja auch das Buch, Träumertänzer. Ollo, bist du eine Träumertänzer?
Und Sie sagen über sich selbst, ich bin einer der konsequentesten Träumer, die ich kenne. Was meinen Sie damit?
Ich versuche wirklich das, was ich denken kann, dann umzusetzen. Ich glaube, alles, was ich denken kann, ist möglich. Und ich will mir nicht die Grenzen setzen, die mir andere gerne gesetzt haben. Auch mein Vater, auch meine Eltern, die haben die Träumerei immer als was Irreales weggetan. Und ich glaube, das Träumen kann durchaus sehr real sein. Also man kann das, was man denken kann, auch in die Realität umsetzen und dann wird es zu seinem Leben. Es muss nicht beim Träumen bleiben.
Aber die Grenzen, die da waren, die waren ja spürbar für Sie. Sie sagen selbst, Ausländerkind mit Grammatikschwäche, nicht in einer bildungsbürgerlichen Kinderstube aufgewachsen. Wie haben Sie es trotzdem auf die unzähligen Theaterbühnen und bis ins Kino geschafft?
Das erste Mal, wo ich beim Theater angekommen bin, das war ich beschreibe es auch in dem Buch, in der Schule, in der Aula. Und da stand ich auf der Seitenbühne und dann hat die Polly das Lied der Seeräuber-Jenny gesungen, die Jenny hat es gesungen, glaube ich, aus der Drei-Groschen-Oper. Und ich war so entrückt plötzlich von dem, was da draußen war und so in dieser Welt. Ich habe mich da so rein verliebt, dass ich dem dann einfach nachgegangen bin. Da habe ich plötzlich gesehen, das ist der Ort meiner Träume, das ist der Sehnsuchtsort, da will ich weiter. Und dann habe ich das eigentlich verfolgt und bin dann, die logische Konsequenz war dann, auf die Schauspielschule zu gehen und sich da zu bewerben. Und immer war ich von Menschen umgeben, die gesagt haben, was machst du denn, wenn das nicht klappt? Was machst du, wenn du da auf der Schauspielschule nicht genommen wirst? Und was machst du, wenn du dann nachher in dem Beruf bist und dich dann keiner will? Und was machst du, weil es gibt ja so viele arbeitslose Schauspieler. Das war umgeben von Leuten, die sich immer den Plan B gesucht haben, die Sicherheit. Und das hat mich nicht interessiert, diese Sicherheit. Ich wollte wissen, was ich mache, wenn ich es dann werde.
Und Sie sagen, glaube ich, auch, Sie wollen auch keinen Plan B, Sie wollen lieber einen neuen Plan A. Und dann haben Sie es ja geschafft bis ans Burgtheater und haben da auch lange gespielt und da aber dann immer wieder auch gemerkt, es muss was Neues her und sind dann über ganz interessante Wege, die Sie ja auch beschreiben in Ihrem Buch, an die Rolle des Hitlers in Erst wieder da gekommen. Was war das für ein Moment für Sie?
Naja, ich habe am Anfang gedacht, die verarschen mich, als ich immer wieder zu einem neuen Casting kam. Und die machen eventuell, weil ich habe wirklich sehr, sehr viele Castings gemacht dafür. Und wir haben sehr viel experimentiert mit dem, wie denn die Figur Hitler heute in Deutschland auf der Straße wie so ein Borat mit anderen Leuten umgeht. Und wie die Leute darauf reagieren. Und irgendwann habe ich, das ging fast ein halbes Jahr, immer wieder, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Haben es immer wieder getroffen, neue Ansätze ausprobiert. Mal kamen es halt zwei Psychologinnen, die versucht haben, mich zu therapieren. Und die haben denen erzählt, ich sei ein schizophrener Mensch, der auf der Straße verprügelt wurde, weil er glaubt, er sei Adolf Hitler und er lässt sich jetzt vor laufender Kamera therapieren und so. Und da musste ich mit denen improvisieren. Und ich habe irgendwann gedacht, die drehen vielleicht einen Dokumentarfilm darüber, was so ein Schauspieler alles machen würde, um eine Rolle zu kriegen. So, und kriegte plötzlich Angst und habe dann mal beim Verleih angerufen und gesagt, ihr müsst mir aber die Rechte an dem ganzen Material geben. Nicht, dass ihr dann nachher was irgendeine Fernsehserie draus schneidet. Aber dann wusste ich irgendwann, nachdem wir dann das Go bekommen haben, den Film wirklich zu drehen, dass das eine Wahnsinnschance ist, das zu machen und wie so ein Borat durch Deutschland zu fahren und mit den Leuten da auf der Straße zu improvisieren und diese Rolle irgendwie zu spielen. Das war natürlich für mich der Moment, wo ich endlich auf die Kinoleinwand kam. Da wollte ich hin, als ich damals als kleiner Junge im Kino saß und dachte, Mann, die Welten da, die gefallen mir, da möchte ich auch mal sein.
Und ich fand das ganz interessant, weil ja ausgerechnet Sie, die Sie in der Bonner Republik diesen Alltagsrassismus erlebt haben, nun auf der großen Bühne im Kino stehen und den Hitler satirisch geben, war das so ein bisschen auch Ihre Möglichkeit, dieser deutschen Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten?
Ja, allerdings. Ich meine, ich fand es schon absurd, dass ausgerechnet ich das dann mache. Ich habe mich ja auch nicht so gesehen. Ich war erstmal beleidigt, als sie mir das angeboten haben. Aber dann war das Konzept einfach so klasse von dem David Nent. Das ist wirklich so ein begabter Regisseur. Der ist so in seiner Sache drin und schafft das irgendwie, das so nahbar zu machen. Und das hat mir dann einfach wahnsinnig gefallen, das zu machen, ja. Und aber ich meine, den Alltagsrassismus, den ich erlebt habe, da war ich ganz klein, ne? Deswegen saß er so tief. Das war so dieses dazugehören wollen, das war so bis 11, 12, ne, war das echt ein Thema. Danach habe ich mich davon befreit, dann habe ich das nicht mehr so gespürt.
Und jetzt haben Sie dann in Ihrer Rolle als Hitler, Sie haben ja gerade von diesen Borat-artigen Szenen gesprochen, auch den Alltagsrassismus offengelegt. Da haben sich ja Leute ganz offen geäußert, als Sie da als Hitler verkleidet durch die Straßen gingen. Und Sie schreiben, Ihnen wurde schlecht, speiübel, sagen Sie, von der braunen Soße. Wie übel ist Ihnen heute manchmal?
Ich glaube, ich würde es anders beschreiben. Ich glaube, dass wir heute in einer Zeit leben, wo wir immer schmaler werden im Denken und die Leute, die Angst haben, sehr schnell ausgrenzen. Das ist auch eigentlich der Kern meines Buches, ist die früh erlebte Ausgrenzung als Kind und das, wo man dazugehören will. Und die Folge der Ausgrenzung ist, dass man sich erstmal selber ausgrenzt und sich an den Rand stellt und sagt, ich gehöre nicht dazu. Jetzt ist aber der Kern der Menschen, glaube ich, dazugehören zu wollen, weil wir sind Tiere und wir sind Herdentiere. Und wenn wir zu viele Leute ausgrenzen, dann stehen die draußen, wollen dazugehören und werden irgendwann von den falschen Leuten gefangen, mit falschen Parolen. Und ich glaube, es geht um Liebe und Vergeben.
So wie ich Sie jetzt verstehe, Herr Masucci, da geht es Ihnen auch darum, die Komplexität zu sehen, die Vielschichtigkeit. Und das ist etwas, was ich auch in Ihren Rollen wahrnehme, die Sie auch nach dem Hitler, vor dem Hitler gespielt haben, sei es in Dark, Four Blocks, als Rainer Werner Fassbinder. Menschen, die vielschichtig sind, die kompliziert sind, die nicht immer das Richtige tun auch. Was reizt Sie an diesen Figuren? Haben die etwas Vereintes, was Sie anzieht?
Nee, ich glaube, dass der Mensch so ist. Ich versuche den Menschen in seinem Kaleidoskop, in dem ganzen Kaleidoskop seiner Gefühlswelt zu spielen und in der Tiefe, die er hat. Und wir sind halt nicht diese Abziehbilder, die wir da auf Instagram posten mit den Filtern, die da drauf sind. Wir sind halt viel komplexer, vielschichtiger und wir sind vor allem nie das, was wir behaupten zu sein. Wir sind immer das Gegenteil auch dessen, was wir behaupten zu sein. Wir haben nur Angst, nicht zu entsprechen. Wir sagen auch nicht immer das Tiefste von uns. Es fällt vielen Menschen ja auch schwer, einfach über ihre Gefühlswelt zu reden oder über das zu reden, was in ihnen steckt. Und jetzt ist in der Schauspielerei ist es oft so, dann es gibt Kollegen, die das so auffassen, auch Regisseure, die sagen, ja, die Figur würde das und das niemals tun. Da versucht man sich dann so eine Figur zu bauen, die logisch funktioniert. Das setzt aber voraus, dass der Mensch logisch funktionieren würde. Und so erlebe ich den Menschen nicht. Der Mensch sagt oft Dinge und tut das Gegenteil. Je höher der moralische Druck einer Gesellschaft ist, umso mehr sagt er Dinge und behauptet Dinge, die er nicht ist. Und in der Kunst ist es aber so schön, das Tolle daran, dass man das zeigen kann. Dass man eben genau das Gegenteil spielen kann, auch in den Rollen von dem, wo man eigentlich denkt, die Rolle funktioniert so, dann machst du das exakte Gegenteil und es funktioniert auch. Und dann wird es einfach tiefer und dann sehen sich vielleicht auch Menschen wieder. Und wir sind halt nicht diese politisch korrekten Menschen. Kein Mensch ist politisch korrekt. Wir sind viel, viel tiefer und vielschichtiger. Und das muss man benennen und zeigen. Und dann wird man lebendig. Dann wird auch die Kunst lebendig.
Und so kriegen Ihre Rollen dann diese Tiefe. Und Herr Masucci, was wünschen Sie sich noch für Rollen in Ihrem Leben? Sie haben ja noch einiges vor sich.
Ja, ich habe noch viel vor. Ich lasse das aber auf mich zukommen. Es ist jetzt nicht so, dass ich werde das oft gefragt, aber ich habe eigentlich nicht so die Rolle, wo ich dann denke, das muss ich jetzt irgendwie spielen. Ich sehe Menschen, ich beobachte gerne. Ich sehe Menschen auf der Straße, ich sehe Menschen beim Arzt, die da warten. Ich beobachte und ich versuche das dann zusammenzubringen mit den Büchern, die ich lese, mit den Drehbüchern. Und dann kriege ich so eine Idee von einer Rolle, dann kommt meist ein Redakteur oder ein Produzent oder ein Verleiher und sagt, ah, die Figur ist so und so. Und dann versuche ich genau das Gegenteil zu machen von dem, was die sagen. Und mittlerweile glaubt man mir, dass offenbar nimmt man mich so ernst, dass man mich das dann tun lässt. Ich wechsle gerne die Perspektive. Das ist ja eigentlich der Grund, diesen Beruf zu machen, ist ja das Rollenspiel und die Perspektive zu wechseln, anders aufs Leben zu schauen, als man selber schaut. Und in dem Moment, wo ich die Perspektive wechsle, werde ich empathischer für Menschen, die ich vielleicht auch gar nicht mag erstmal. Dadurch werde ich vielleicht empathiefähiger.
Sagt der Schauspieler Oliver Masucci. Und wie er zu dem geworden ist, wer er heute ist, das erzählt er in seiner Biografie Träumertänzer, ein Gastarbeitermärchen. Herr Masucci, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank, auch Ihnen.
Corso. Kunst und Pop.